NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesen Themen. Wird die Ökostromumlage den Energiepreis weiter verteuern? Dazu auch unser Kommentar. Die weiteren Themen: sanftes Wachstum, das Herbstgutachten der Wirtschaftsforscher, schneller fahren, die Autobahn A1 sechsspurig ausgebaut, 40 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Peking und Berlin, 50 Jahre zweites Vatikanisches Konzil, Welthunger, die Spekulanten machen Kasse und der Nobelpreis für Literatur geht an den Chinesen Mo Yan. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Zunächst zum türkisch-syrischen Konflikt und das von der Türkei abgefangene syrische Passagierflugzeug. Nach Angaben der Regierung in Ankara war es angeblich mit militärischer Ausrüstung und Munition beladen. Ursprünglich war nur von Kommunikationstechnik und Störsendern die Rede. Thomas Bohmann, nun soll auch Munition dabei gewesen sein. Was genau hat der türkische Ministerpräsident Erdogan dazu gesagt?
Ja, er hat wirklich nur dieses Wort gebraucht, Munition. Auf einer Pressekonferenz, auf der es eigentlich um ganz andere Themen geht, wurde er gefragt, was war denn nur an Bord? Und er hat wörtlich gesagt, es waren Munition und militärische Ausrüstung an Bord. Absender der Fracht war eine russische Rüstungsfirma, so Erdogan, und Empfänger die syrische Armee. Das Material wurde beschlagnahmt, weil es halt nach internationalen Richtlinien verboten ist, in Passagiermaschinen solches Material zu transportieren, und werde jetzt untersucht, so Erdogan. Aber er sagte nicht, was nun genau für Munition an Bord war. Vorher hatten türkische Medien schon viel spekuliert oder zu wissen geglaubt, dass da Teile an Bord gewesen seien, die man für Raketensysteme verwenden kann oder eben Störsender oder Funkgeräte. Jedenfalls sollen es 300 Kilogramm Material sein, das die türkischen Behörden aus diesem Flugzeug beschlagnahmt haben.
Moskau hatte ja am Nachmittag schon empört reagiert, weil auch russische Staatsbürger an Bord der Maschinen waren. Moskau gehört auch zu den Staaten, die weiterhin Waffen an das Assad-Regime liefern. Sind die türkisch-russischen Beziehungen jetzt noch mehr belastet?
Ja, sie sind etwas belastet. An sich hat man ja gute nachbarschaftliche Beziehungen. Russen und Deutsche konkurrieren hier darum, wer die meisten Touristen in die Türkei schickt. Man hat enge wirtschaftliche Beziehungen. Russland und Türkei haben gerade gegenseitig auch die Visumpflicht abgeschafft. Also eigentlich sehr gute nachbarschaftliche Beziehungen. Aber dieser Konflikt um Syrien, der belastet doch die Beziehung immer weiter. Außerdem wurde jetzt ein Besuch von Putin in der Türkei verschoben. Eigentlich sollte schon am Sonntag Putin hierher kommen, aber Erdogan sagte, nein, wir haben schon Anfang der Woche vereinbart, Putin und ich, diesen Besuch zu verschieben. Das hat überhaupt nichts mit diesem Vorfall jetzt zu tun. Aber das Verhältnis ist doch deutlich belastet.
Kommen wir nochmal zur innenpolitischen Lage in der Türkei. Das Parlament hatte ja die Armee vor einer Woche ermächtigt, gegebenenfalls mit voller Härte gegen die syrische Armee zurückzuschlagen. Stichwort die Raketentreffer im Grenzgebiet. Wird die Türkei nun doch in diesen Krieg im Nachbarland hineingezogen?
Sie zieht jedenfalls immer mehr Truppen immer noch an der Grenze zusammen und sie antwortet wirklich konsequent. Immer wenn eine Granate über die Grenze fliegt, auch wenn sie nur auf einem Acker explodiert, schießt die Türkei zurück. Das ist inzwischen fast Alltag, da wird gar nicht mehr groß drüber berichtet. Und die Gefahr ist, dass es eben weiter eskaliert, dieser Konflikt. Syrien, wenn es dann von der Türkei beschossen wird als Vergeltung auf fehlgeleitete Granaten, schießt dann nicht wiederum zurück in die Türkei. Also insoweit ist das noch nicht eskaliert. Es ist jetzt auf diesem spannungsgeladenen Niveau, bleibt der Konflikt erstmal. Aber die Furcht ist ja nach wie vor da, dass das weiter eskalieren könnte, natürlich.
Vielen Dank an unseren Korrespondenten Thomas Bohrmann. Zurück zur Innenpolitik nach Berlin. Bundesumweltminister Peter Altmaier will eine Reform des Gesetzes zur Förderung der erneuerbaren Energie, kurz EEG genannt. Es ist jetzt 10 Jahre alt. Doch wie teuer muss Ökostrom für private Verbraucher noch werden, damit die angestrebte Energiewende klappt? Und warum gibt es für die Industrie so viele Ausnahmen von der Ökostromumlage? Darauf wusste der Minister heute keine Antwort. Aus Berlin, Peter Mücke.
Als Peter Altmaier vor die Presse trat, da wurde es kurz feierlich.
Das ist heute einer der Momente, vor denen ich selber auch ein bisschen Respekt habe, obwohl ich im Allgemeinen eher geländegängig bin.
Mit 11 Tagen Verspätung präsentierte der geländegängige Umweltminister seine Vorstellungen, wie es mit der Förderung des Ökostroms weitergehen soll, und schickte eines vorweg.
Es möge sich bitte niemand täuschen, wer versucht, die Energiewende schlecht zu reden oder sie zu torpedieren, der wird es mit diesem Umweltminister zu tun bekommen, ganz egal in welcher Partei oder Fraktion er ist.
Ansonsten setzt Altmaier aber auf Konsens. Zusammen mit den Ländern und den Bundestagsfraktionen soll für die kommenden 10 bis 20 Jahre vereinbart werden, wie es mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz weitergeht.
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass eine grundlegende Reform des EEG absolut unumgänglich und notwendig ist.
Kernforderung: feste Quoten, nicht nur bei der Solarenergie, auch bei Biogas und Windkraft, wo die Planungen in manchen Bundesländern 60% über dem Bedarf liegen.
Es ist viel leichter, ein neues Windrad zu bauen oder eine Solarpaneele zu installieren, als die dazugehörige Leitung zu bauen, egal ob es eine regionale Verteilnetzleitung ist oder eine überregionale Übertragungsleitung.
Deshalb soll sich der Ausbau mehr danach richten, wo es überhaupt Netze gibt, die den Strom aufnehmen können. Es dürfte allerdings schwierig werden, auch die Bundesländer davon zu überzeugen.
Aber ich möchte, dass das Ergebnis gut wird. Und Qualität geht für mich vor Schnelligkeit.
Und das heißt, vor der Bundestagswahl in einem Jahr wird es wohl nichts mehr mit dem großen Ökostromkonsens, was Koalitionspartner FDP gleich auf die Palme brachte.
Wir wollen, wir sollen mit unserer Mehrheit neue Entscheidungen treffen, anstatt jetzt mit denen zu sprechen, die sich in der üppigen Förderung des EEG-Gesetzes ganz komfortabel eingerichtet haben, zulasten der Bürgerinnen und Bürger, zulasten der Unternehmerinnen und Unternehmer.
FDP-Generalsekretär Düring hofft, mit der Angst vor steigenden Strompreisen für seine Partei punkten zu können. Eine Debatte, die heute Umweltminister Altmaier ausdrücklich nicht führen wollte.
Und trotzdem sage ich Ihnen, es lässt mich nicht kalt, weil ich weiß, dass auch Strompreiserhöhungen, über die im Augenblick spekuliert wird, deren Zahlen wir am Montag endgültig kennen werden, die Menschen nicht kalt lassen. Und die Politik ist gefordert, auch insofern dann Hilfe zu geben.
Genau das tut sie aber nicht, lautet der Vorwurf von Sozialverbänden und Gewerkschaften. Sie fordern Entlastungen für einkommensschwache Haushalte und Hartz-IV-Empfänger. Kritik kommt auch von der Opposition. Die Politik von Schwarz-Gelb sei verantwortlich für die steigende EEG-Umlage und damit für steigende Strompreise.
Man hat von Hähnchenmastanlagen bis hin zu Rechenzentren Großstromverbraucher von der EEG-Umlage befreit. Die Rechnung müssen heute Verbraucher bezahlen. Man hat Golfplätze von der Netzumlage befreit. Die Rechnung müssen Rentner und Arbeitslose bezahlen,
sagt Grünen-Fraktionschef Trittin. Kein neuer Vorwurf, aber einer, der Altmaier heute in Rage brachte.
Das ist ein sehr komplexes Thema und es ärgert mich maßlos, mit welcher Unsachlichkeit darüber diskutiert wird. Der absolut größte Teil dieser Ausnahmeregelungen bezieht sich auf wirklich energieintensive Industrien. Die waren ausgenommen schon mit der Verabschiedung des EEG von Rot-Grün.
Dabei geht es um Rabatte für energieintensive Betriebe wie Aluminiumhütten und Stahlwerke. Trotzdem versprach Altmaier heute, dass die Ausnahmen noch einmal gründlich überprüft werden.
Was taugen die geplanten Änderungen am EEG-Gesetz? Hören Sie den Kommentar im Echo des Tages von Carsten Schabowski.
Ein über 10 Jahre altes Gesetz bekommt einen Realitätscheck und wird fit für die Gegenwart gemacht. Gut so, was einmal sinnvoll in Sachen Ökoenergie war, muss es nicht zwangsläufig auch heute sein. SPD und Grüne dürfen nicht vergessen, dass sie maßgeblich an diesem Gesetz beteiligt waren. Eine pauschale Kritik wirkt seltsam. Immerhin haben sie das Gesetz ja quasi miterfunden. Altmaier will das Gesetz nun modernisieren. Im Klartext, der CDU-Politiker will auf die Bremse treten, wie schon bei der Solarenergie. Das ist sinnvoll. Der Anteil von Ökostrom ist in Deutschland viel höher als geplant. Altmaier will die Kostenexplosion stoppen. Konkret auch bei Wind- und Biogasanlagen soll es einen Deckel geben. Ohne den würden die Kosten immer weiter steigen, auch für uns Verbraucher. Niemand kann das ernsthaft wollen. Schon jetzt ist für viele Strom fast Luxus und die Kosten werden weiter steigen. Größter Knackpunkt dürfte nun sein, ob die Länder bereit sind, von ihren eigenen Ausbauzielen abzurücken. Der Grund: sie profitieren bei mehr Windparks und Biogasanlagen durch höhere Steuereinnahmen. Interessant, wie sich nun vor allem die SPD-geführten Bundesländer verhalten. Ebenfalls positiv: Altmaier will dafür sorgen, dass die Energiewende nun endlich richtig koordiniert wird. Dass jeder Lokalfürst seine eigene Mini-Energiewende bastelt, das kann sich Deutschland nicht leisten. Trotz der Ankündigungen von heute gibt's weiterhin Baustellen. Das EEG-Gesetz ist trotzdem weiterhin an einigen Stellen Murks. Auch daran muss die Politik arbeiten, und zwar schnell. Zum Beispiel, in dem Gesetz steht sinngemäß, durch die Ökostromumlage muss jeder für den grünen Strom aus Sonne und Wind bezahlen. Soweit okay, denn so wird der neue Strom gefördert. Aber wie kann es sein, dass so viele Unternehmen Rabatt bekommen? Und zwar auch die, die durch die Energiewende international keinen Wettbewerbsnachteil zu fürchten haben. Selbst Tankstellen oder Golfplätze müssen so für die Energiewende im Gegensatz zum Verbraucher wenig zahlen. Die Gefahr, schon bald geht es nicht mehr nur um den hohen Strompreis, sondern um Gerechtigkeit nach dem Motto, die Unternehmer reiben sich die Hände und wir zahlen. Dieses Problem hat der Bundesumweltminister heute nur am Rande erwähnt. Es stimmt wahrscheinlich, groß wird der Anteil dieser Tricksereien nicht sein. Aber immerhin, es gibt sie und dagegen müsste die Bundesregierung entschlossen auftreten. Fazit, die Energiewende muss vor allem für alle bezahlbar und gerecht sein. Altmaiers Ankündigungen von heute sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ihm geht es um einen echten Realitätscheck. Damit der Idee aber nicht das Licht ausgeht, muss Altmaier nun Verbündete finden. Konsens ist nötig. Ein Minister gegen alle. So wird die Energiewende nicht funktionieren.
Carsten Schabowski kommentierte Michael des Tages von NDR Info und WDR 5. Die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute legten heute ihre Einschätzungen für das Wachstum im kommenden Jahr vor. Zugleich kritisierten sie die Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank, weil dadurch die Stabilität des Euros aufs Spiel gesetzt werde und mittelfristig Inflationsrisiken entstünden. Anne Meyer meldet sich aus Berlin.
Es kühlt sich ab, das Wetter genauso wie die Konjunktur.
Die Konjunktur hat nahezu überall an Fahrt verloren und die Stimmung von Unternehmen und Haushalten hat sich weiter verschlechtert.
So die Kurzanalyse von Klaus-Jürgen Gern, Konjunkturexperte vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Gemeinsam mit seinen Forscherkollegen vom Münchner IFO-Institut, vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung in Essen und vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle hat er am Vormittag in Berlin die Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2012 vorgelegt. Und darin steht auch, China, einer der wichtigsten weltweiten Wachstumstreiber, schwächelt, ähnlich die Lage in den Schwellenländern Indien und Brasilien. Und auch in den USA verlangsamt sich das Wachstum. Die nach wie vor nicht gelöste Staatsschuldenkrise in der Eurozone, die sich weiter in der Rezession befindet, haut aber noch stärker rein.
Die Eurokrise hat auch die deutsche Wirtschaft erfasst.
Und das, so Joachim Scheide, ebenfalls vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, schlägt sich im Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik nieder. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten die Forscher für 2012 noch ein BIP-Plus in Höhe von 0,9% erwartet. Jetzt liegt es marginal korrigiert bei 0,8%. 2013 dann aber eine deutliche Senkung der Annahme. Aus 2,0% BIP-Plus im April sind jetzt 1,0% geworden, mit entsprechenden Auswirkungen, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt.
Die Arbeitslosigkeit nimmt seit dem Frühjahr sogar erstmals seit 3 Jahren wieder zu. Im Prognosezeitraum wird die Nachfrage nach Arbeitskräften wohl kaum anziehen.
Die Prognose steht unter einem großen Vorbehalt. Gelingt es nicht, die Lage im Euroraum zu stabilisieren, dann könnte auch Deutschland sowie andere Euro-Staaten in eine Rezession geraten. Sehr kritisch sehen die Gutachter zudem den von der Europäischen Zentralbank jüngst verkündeten unbegrenzten Kauf von Anleihen krisender Euro-Staaten. Einerseits könnte ein immenser Preisanstieg die Folge sein, andererseits droht die EZB, ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Kai Carstensen vom IFO.
Jetzt stellen wir uns vor, die EZB muss öffentlich verkünden, wir haben jetzt 1 Jahr lang spanische Staatsanleihen gekauft. Jetzt sagen wir aber, Spanien kann die Reformen nicht umsetzen, deswegen kaufen wir nicht mehr. Punkt. In dem Moment ist Spanien sofort weg von den Märkten und Spanien wäre pleite.
Regierung und Opposition haben naturgemäß unterschiedlich auf die Analyse der Wirtschaftsforscher reagiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel machte klar, das große Fund Deutschlands ist ihrer Ansicht nach der ordentliche Binnenkonsum.
Dann hat das den Vorteil, dass wir Importe aus anderen Ländern der Europäischen Union gut aufnehmen können. Wir sagen, wenn wir mit einem gesamtstaatlichen Defizit deutlich unter 3% heute dastehen, ist es jetzt auch unsere Aufgabe, etwas zu tun für die Belebung der Wirtschaft in Europa. Und deshalb haben wir durchaus an einigen Stellen Senkungen von Steuern zum Beispiel im Blick, um deutlich zu machen, wir wollen alles tun, damit hier zu Hause bei uns der Binnenkonsum gut läuft.
Das ist der Opposition zu wenig. Das geringe Wachstum in diesem und im kommenden Jahr ist nach Meinung der SPD ein unüberhörbarer Warnschuss. Und die Grünen bemängeln, egal ob beim Thema Absicherung vor Altersarmut oder Schutz vor prekärer Beschäftigung, auf den schwarz-gelben Baustellen ruhe die Arbeit.
Der auf 6 Spuren ausgebaute Abschnitt der Autobahn A1 zwischen Hamburg und Bremen wurde heute komplett für den Verkehr freigegeben. Die erstmals an dem Konsortium beteiligten Privatunternehmer werden in den kommenden 30 Jahren auch für die Instandhaltung sorgen. Im Gegenzug bekommen sie in diesem Zeitraum einen Großteil der dort eingenommenen Lkw-Maut.
Wenn man es sehr negativ sieht, hätten wir als Staat 12 Jahre gebraucht, um diese 72,5 Kilometer zu bauen. Es gibt einige Optimisten in der öffentlichen Hand, die sagen, wir hätten es vielleicht in 8 Jahren geschafft. Nehmen wir mal die Mitte, 10 Jahre. Und was haben die Privaten gemacht? Wir haben gesagt, ihr müsst in 4 Jahren fertig sein. Und die haben nach ein Dreivierteljahr abgeliefert.
Enak Ferlemann, der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, war über die neue Autobahn 1-Hansa-Linie aus Richtung Hamburg gekommen. Er überschlug sich fast mit Lob für die vorzeitige Fertigstellung der 73 Kilometer langen Strecke zwischen dem Buchholzer Dreieck und dem Bremer Kreuz durch das private Baukonsortium A1 Mobil. Auch Niedersachsens FDP-Verkehrsminister Jörg Bode strahlte beim symbolischen Knopfdruck zur Freigabe. Er betonte aber, er halte auch die öffentlichen Straßenbauunternehmen für durchaus leistungsfähig.
Nun, das Baustellenkonzept, so wie es war, mit den unterschiedlichen Abständen und dem Wandern, das ist eine Maßnahme, die kann man auch machen. Die Kostenersparnisse, die aber durch gemeinsame Ausschreibungen, durch gemeinsame Vergaben gemacht worden sind, da ist die öffentliche Hand beim Ausschreibungsrecht anders gebunden als der private.
Mehr als über das gelungene Bauprojekt freuten sich die Autofahrer zwischen Bremen und Hamburg nun über die komfortabel ausgebaute dreispurige Strecke zwischen den beiden Städten. Nils Linge vom ADAC Bremen.
Es ist ein schönes Gefühl, jetzt auf drei Spuren zu fahren. Und viele Pendler freuen sich sicherlich auch, die ja jetzt 4 Jahre immer viele Baustellen hatten, dass sie wirklich ohne Probleme wieder von Bremen nach Hamburg oder von Hamburg nach Bremen kommen.
Und auch die Gemeinden beiderseits der Autobahn 1 atmen nun auf. Nach vielen Unfällen während der knapp 4-jährigen Bauzeit hatte sich der Umleitungsverkehr oft stundenlang durch ihre Orte gequält. Wie zum Beispiel durch Elsdorf, erinnert sich Bürgermeister Heinrich Willenbrock.
Das ist ein großes Aufatmen. Ich wohne also direkt an der Umleitungsstraße und ich weiß also, wie das dann war, wenn die Staus dann durch uns durchzogen und standen und konnten nicht weiter. Nicht? Aber es ist schon ein Freudentag, muss ich sagen, für die Gemeinde Elsdorf.
Maren Mommsen über die Freigabe der Autobahn A1 zwischen Bremen und Hamburg. Es ist 18.47 Uhr, Sie hören das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Mit einer Festgala im chinesischen Nationaltheater in Peking haben Deutschland und China die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 40 Jahren gefeiert. Bundesaußenminister Guido Westerwelle erinnerte daran, dass 1972 ein Signal des Friedens inmitten des Kalten Krieges gesetzt worden sei. Heute gibt es trotz aller vorgetäuschten Harmonie immer noch krasse Gegensätze in der Außen- und Menschenrechtspolitik. Aus Peking, Ruth Kirchner.
Außenminister Westerwelle und sein chinesischer Amtskollege waren deutlich um Harmonie bemüht. Beide betonten die Gemeinsamkeiten und die gute Zusammenarbeit zwischen Peking und Berlin. Doch in der Sache ist man sich oft nicht einig, etwa was Chinas Streitigkeiten mit seinen Nachbarn angeht. So streiten China und Japan seit Wochen erbittert um eine Gruppe unbewohnter Inseln im Ostchinesischen Meer, was in der gesamten Region für Spannungen sorgt. Westerwelle mahnte daher zur Zurückhaltung.
Wir Deutsche begrüßen alle Schritte, die dazu führen, offene Fragen besonnen und im gegenseitigen Einvernehmen zu lösen.
Doch Chinas Außenminister Yang Jiechi zeigte sich wenig versöhnlich und verteidigte die Entscheidung der chinesischen Führung, wegen des Inselstreits mit Japan keine Spitzenvertreter zur derzeit laufenden Jahrestagung des IWF nach Tokio zu entsenden. Dies sei angemessen, sagte Yang. Auch in Sachen Syrien gab es keine Bewegung. Im Weltsicherheitsrat blockiert die Vetomacht China zusammen mit Russland seit Monaten ein härteres Vorgehen gegen die Regierung Assad. Doch Yang sagte, China halte an seiner Politik der Nicht-Einmischung fest. Seit dem Ausbruch der Syrien-Krise tritt China dafür ein, dass die Probleme nur auf politischem Wege gelöst werden können. In der gemeinsamen Pressebegegnung, bei der nur 2 Fragen zugelassen waren, würdigten beide Minister trotz aller Differenzen die Entwicklung der deutsch-chinesischen Beziehungen.
40 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und China, das ist eine atemberaubende Erfolgsgeschichte für beide Länder geworden.
Yang Jiechi sagte, China wolle die strategische Partnerschaft mit Deutschland voranbringen. Wir wollen Freunde werden, die einander respektieren, offen miteinander umgehen und in schwierigen Zeiten in einem Boot sitzen. Anschließend traf Westerwelle mit Vizepremier Li Keqiang zusammen, der demnächst Ministerpräsident Wen Jiabao ablösen soll. Auch Li äußerte großes Interesse an einem Ausbau der Zusammenarbeit mit Deutschland. Im Außenministerium hieß es, der Besuch Westerwelles, sein 2. in nur 6 Wochen, diene auch dazu, vor dem geplanten Generationswechsel im November der kommunistischen Führung den Puls zu fühlen. Im Vorfeld der Verkündung des diesjährigen Friedensnobelpreises will Westerwelle in China auch die Lage der Menschenrechte ansprechen. So sitzt der chinesische Preisträger von 2010, Liu Xiaobo, in Haft. Seine Frau steht seit 2 Jahren unter strengem Hausarrest.
Mit einer Messe auf dem Peterplatz hat Papst Benedikt XVI. Den 50. Jahrestag des Beginns des Zweiten Vatikanischen Konzils gefeiert. 1962 galten die Beschlüsse als starker Reformvorsatz und erstes Papier, das sich den globalen sozialen Herausforderungen stellte. Heute beklagt die katholische Kirche die zunehmende Verweltlichung und Orientierungslosigkeit. Aus Rom berichtet Stefan Tröntle.
Für die katholische Kirche ist es ein extrem wichtiges Jubiläum, das diese für eine Erneuerung des Glaubens nutzen will. Und so richtete Benedikt XVI. Folgende Worte an die zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz und an die anwesenden Ehrengäste, die 15 noch lebenden Konzilsteilnehmer, das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, Erzbischof Rowan Williams, den ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I. sowie die Teilnehmer der derzeit in Rom stattfindenden Bischofssynode. Mit großer Freude beginnen wir heute, 50 Jahre nach der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, das Jahr des Glaubens. Heute sei die Rückbesinnung auf den Glauben und eine neue Evangelisierung noch nötiger als vor 50 Jahren. Denn inzwischen könne man tagtäglich sehen, was ein Leben ohne Gott bedeute, so Benedikt XVI. In seiner Predigt, der vor 50 Jahren selbst als Berater am Konzil teilgenommen hatte. In diesen Jahrzehnten ist eine geistliche Verwüstung vorangeschritten. Es ist die Leere, die sich ausgebreitet hat. Doch gerade von der Erfahrung der Wüste her, von dieser Leere her, können wir erneut die Freude entdecken, die im Glauben liegt, seine lebensnotwendige Bedeutung für uns Menschen. Benedikt XVI. Erinnerte an seinen Vorgänger Johannes den 23., der das Konzil mit den Worten eingeleitet hatte, es sei nötig, dass die Lehre der Kirche in einer Weise vorgetragen werde, die den Erfordernissen der Zeit entspricht, und sagte, er habe ja selbst diese Spannung während des Konzils erlebt. Daher halte er es für wichtig, diese Spannung wieder zu beleben. Die Konzilsväter wollten den Glauben wieder wirkungsvoll präsentieren. Und wenn sie sich zuversichtlich dem Dialog mit der modernen Welt öffneten, so geschah dies, weil sie sich ihres Glaubens, des sicheren Felsens, auf dem sie standen, sicher waren. In den darauffolgenden Jahren haben hingegen viele die herrschende Mentalität ohne Unterscheidungsvermögen angenommen und die Fundamente der Grundlage des Glaubens selbst in Frage gestellt, die sie leider in ihrer Wahrheit nicht mehr als geeignet empfanden. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte weitreichende Reformen innerhalb der katholischen Kirche eingeleitet. Gottesdienste werden seither nicht mehr auf Latein gefeiert. Die Kirche akzeptiert das Grundrecht auf Religionsfreiheit und führt zudem einen ökumenischen Dialog mit anderen Konfessionen. Der Patriarch der griechisch-orthodoxen Kirche, Bartholomäus I., würdigte diesen Fortschritt in seinem Grußwort und erinnerte zugleich mit einem Friedensappell an die Situation im Nahen Osten. Lasst uns für Frieden und Heilung unserer christlichen Brüder und Schwestern im Nahen Osten beten. Der momentane Aufruhr von Gewalt, Teilung und Auseinanderbrechen zwischen Menschen und Nationen nimmt immer weiter Überhand. Daher soll die Liebe und der Wunsch nach Harmonie, den wir hier bezeugen, als Modell für die ganze Welt dienen.
Immer mehr Menschen auf der Welt leiden Hunger. Trotz einer besseren Ernährungssituation in vielen armen Ländern erhob die Welthungerhilfe heute bei der Vorstellung ihres aktuellen Hungerindex schwere Vorwürfe gegen die Agrarkonzerne. Auch Landkäufe und unsoziales Geschäftsgebaren durch Investoren aus China, Vietnam sowie Europa verursachten Hunger gerade in den ärmsten Ländern. Julia Barth berichtet.
Wenn das, was sich aus den landwirtschaftlichen Anbauflächen in Äthiopien gewinnen lässt, ausschließlich den Einheimischen zugute käme, wäre Hunger in dem afrikanischen Land vermutlich kein Problem. Tatsächlich aber ist die Hungersituation dort alarmierend. Ein Grund dafür ist Landraub. Dabei kaufen Länder oder Investoren Ackerflächen auf, um die Erträge daraus für die Produktion von Biosprit oder als Viehfutter zu verkaufen. Ein großes Problem, wie Bärbel Diekmann von der Welthungerhilfe erklärt.
Die privaten Investoren produzieren, um zu exportieren. Gleichzeitig werden Gewinne nicht im Land gelassen und es erfolgt keine Absicherung derer, die dann auf diesen Flächen arbeiten.
Die Forderung der Welthungerhilfe lautet deshalb, politisch umdenken und stärker gegen diesen Ausverkauf von Ackerflächen in Entwicklungsländern vorgehen. Doch der Landraub ist nicht das einzige Problem. Auch politische Krisen und die Auswirkungen des Klimawandels erschweren die Situation. Besonders schlimm trifft es laut aktuellem Welthungerindex Eritrea, Burundi und das karibische Haiti. In diesen Ländern muss mehr als die Hälfte der Menschen Hunger leiden. Und in Zukunft wird es noch schwieriger, die Welt satt zu bekommen, rechnet Klaus von Grebmer vom International Food Policy Research Institute vor, das den Index erstellt. Der Grund? Die Weltbevölkerung steigt bis 2050 auf 9 Milliarden Menschen.
Das heißt also, die Produktion muss sich nahezu verdoppeln, aber mindestens um 70% steigen.
um diese 9 Milliarden zu ernähren. Wenn dort kein Umdenken stattfindet, auch in den Industrieländern, wenn es so weit kommt wie in Amerika, dass ungefähr 50% aller Lebensmittel, die gekauft werden, nachher im Mülleimer landen, ist das im Prinzip ein Verbrechen.
Der Index setzt sich aus drei Faktoren zusammen: dem Anteil der Unterernährten an der Bevölkerung, dem Anteil von untergewichtigen Kindern unter 5 Jahren und der Sterblichkeitsrate der Kinder unter 5. Seit 1990 ist der Index global von knapp 20 auf unter 15 gesunken. Die Experten sprechen jetzt also nicht mehr von einer sehr ernsten, sondern nur noch von einer ernsten Lage. Die positive Entwicklung ist für Grebmar zwar erfreulich, aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Bärbel Diekmann sieht zudem in den Schwellenländern wie Indien Nachholbedarf.
Weil das wirtschaftliche Wachstum bei den Ärmsten in diesen Ländern nicht ankommt. Das ist die Herausforderung der nächsten Jahre.
Literaturnobelpreisträger 2012 ist der Chinese Mo Yan. Er wurde 1955 in China geboren, wo er noch immer lebt. Die Verfilmung seines Romans Das rote Kornfeld wurde bei der Berlinale 1988 ausgezeichnet und machte ihn auch international bekannt und erfolgreich. Mo Yan ist Mitglied der KP Chinas, gehört also nicht zu den Regimekritikern. Tim Kohn über die Bekanntgabe.
Pünktlich auf die Minute öffnete Peter Englund die goldverzierte Tür der Svenska Akademien. Das, was Englund jetzt verkünden durfte, ließ die Literaturkenner im Saal laut aufjubeln. Für die breite Masse der Leser mag die Entscheidung für Mo Yan auf den ersten Blick zumindest eine Enttäuschung sein. Die Experten allerdings sind begeistert. Schon seit Tagen wurde der Künstlername Mo Yan aus dem Osten Chinas unter den Kritikern und Buchmachern in Stockholm hoch gehandelt. Für Peter Englund, den ersten Sekretär des Nobelkomitees, gibt es in diesem Jahr keinen besseren. Weil er uns einzigartige Einblicke gibt in ein einzigartiges Milieu. Er schreibt über die chinesische Provinz und umfasst dabei das ganze 20. Jahrhundert bis heute. Und gleichzeitig macht er das auf eine verdammt einzigartige Weise, möchte ich behaupten. Wenn man eine halbe Seite von Mo Yan liest, dann erkennt man sofort, das ist er. Wie eine Mischung aus Faulkner und Charles Dickens, schwärmt der Sprecher der Jury noch. Mo Yans Sprache sei ein halluzinatorischer Realismus. Der Künstlername Mo Yan steht für der Sprachlose oder auch der Mann ohne Worte. Der heute 57-Jährige gilt als der vielleicht bedeutendste, auf jeden Fall aber international erfolgreichste Schriftsteller Chinas. Mo Yan wuchs in der Provinz, im Osten des riesigen Landes, als Bauernsohn auf. Die Geschichten und Charaktere aus seinem Dorf begleiten ihn in seinen Büchern bis heute. Als Mitglied der KP in China musste sich Mo Yan zuletzt mehrfach gegen den Vorwurf aus dem Westen wehren, er habe nicht genügend Distanz zum System. Kritiker allerdings sehen diesen Vorwurf als haltlos an. Mo Yan habe in der Vergangenheit immer wieder die engen Grenzen der Zensur umschifft, vor allem durch viel Fantasie und Wortwitz und Satire. Göran Malmquist, Sinologe und Mitglied der Svenska Akademien, hat viel für die Entscheidung des Nobelkomitees getan.
Ja,
ich habe recht viel von Mo Yan ins Schwedische übersetzt. Er ist ein ungeheuerlicher und fantastischer Erzähler. Er kann schöner schreiben als alle anderen. Er ist ein gottbegnadeter Erzähler. Mo Yans Bücher wirken wie eine farbenprächtige Peking-Oper, sagen die Kritiker. Einer seiner deutschen Verleger meint, Mo Yan spiele die ganz große Orgel mit vielen Registern. Martin Walser schwärmt von ungeheuer reichen und schönen Büchern des Chinesen. Mo Yan sei einer wie Faulkner. Die Leser in Deutschland haben also offenbar eine Menge zu entdecken. 5 Mo Yan-Bücher gibt es bislang in deutscher Übersetzung. Am bekanntesten dabei dürfte wohl das Rote Kornfeld sein, das für das Kino verfilmt wurde und 1988 auf der Berlinale den Goldenen Bären bekam. Der Literaturnobelpreis für Mo Yan, es ist übrigens der erste in der über 100-jährigen Nobelgeschichte, der direkt ins bevölkerungsreichste Land der Erde geht. Genauer in das Dörfchen Gaomi in der tiefsten ländlichen Provinz im Osten. Als der Anruf aus Stockholm kam, war Mo Yan dort gerade zu Besuch bei seinem Vater, dem Bauern.
Soweit das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.